Sportradio 360, die Big Show 487 bringt sich raus mit Tennis und ich freue mich sehr, dass zum einen von Almaroth Media, tennisnet.com, Jörg Almaroth dabei ist. Servus Jörg.
Hallo Jens.
Und hallo. Von Sky Marcel Meinert. Servus Marcello.
Servus, guten Morgen.
Ja, seit gestern, Marcel, ist der ATP-Kalender zumindest mal für die ersten 1,5 Monate, vielleicht sogar 2 Monate draußen. Wir haben eine kleine Idee, wie es, oder jetzt haben wir eine genaue Idee, wie es sein könnte. Nur ganz kurz, wir beginnen höchstwahrscheinlich in Delray Beach oder ziemlich sicher und in Antalya und mit der Qualifikation für die Australian Open in Dubai. Wenn man sich das so anschaut, Marcel, hat die ATP aus deiner Sicht einen guten Job gemacht?
Ich gucke mal kurz auf den Kalender. Wir haben den 17. Dezember und wir wissen jetzt 14 Tage vorher quasi, wann es losgeht. Das ist schon heftig. Ne? Hm. Und dann das Ganze auch wieder nicht parallel mit der WTA und der ITF abgestimmt in der Kommunikation. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass wir jetzt ein komplettes Paket serviert bekommen. Aber das war schlichterdings noch nicht möglich. Man hat wohl bis zuletzt versucht, auch die Termine nach den Australian Open schon zu fixieren, was Süd- und Mittelamerika angeht, was die europäischen Hallenturniere betrifft, die dann möglicherweise anstatt Indian Wells, vielleicht sogar anstatt von Miami stattfinden sollen. Aber da scheint noch so viel zu klären zu sein, dass man das noch nicht gemacht hat. Wie gesagt, man scheint sich auch nicht direkt mit der WTA abgestimmt zu haben. Man musste jetzt raus. Es ist überfällig. Wir haben eigentlich seit dem 1. Dezember schon drauf gewartet. Ich finde grundsätzlich die Lösung, die für Australien getroffen wurde, gut. Es ist natürlich eine, die den australischen Verband auch eine Menge Geld kosten wird. Mhm. Das ist klar. Aber die haben auch in den letzten Jahren gut verdient. Insofern finde ich das in Bezug auf die Solidarität schon vernünftig und gut, wenn man dann so weit geht. Wirklich Bauchschmerzen habe ich bei diesem Termin in Antalya zu Beginn des Jahres. Also den kann ich überhaupt nicht verstehen. Delray Beach macht sicherlich Sinn, weil sich in Florida etliche Spieler vorbereiten, auch wenn da die Lage auch angespannt ist. Aber da sind sowieso schon etliche da, das kann ich verstehen. Die Türkei, glaube ich, hat ähnlich schlechte, wenn nicht noch schlechtere Werte wie in Deutschland. Das letzte ATP-Turnier, das in Antalya veranstaltet wurde, hat nicht wirklich gute Kritiken gekriegt. Ich habe schlimme Geschichten gehört von Future-Turnieren, die da jetzt im Dezember veranstaltet wurden. Damit habe ich wirklich Bauchschmerzen. Das kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, und aber ich glaube, der Kernpunkt, den Marcel auch anspricht, Jörg, ist mal wieder die WTA, die sich nie mit Ruhm bekleckert, mit Ausnahme von Sandra Reichel in Linz und davor das Turnier in Ostrava, aber wir haben seit Roland Garros nichts mehr gesehen. Also das ist schon langsam wird's. Ist es schon peinlich? War es schon immer peinlich? Was muss man über die WTA sagen, Jörg?
Tja, wenig. Nein, natürlich muss man natürlich auch einfach feststellen, dass unter dem Brennglas dieser Pandemie natürlich auch die Probleme verschärft eben zu auftreten oder zu sehen sind, die eben die WTA betreffen. Ne? Ich meine, natürlich, man hat vor 2 oder 3 Jahren hat man sich auf die Schulter geklopft, ne? Weil man, oder vor 5 Jahren würde ich jetzt mal sagen, was die Expansion Richtung Asien anging und natürlich hat man da auch glänzende Verträge teilweise abgeschlossen. Na ja, gut, wer konnte ahnen, dass plötzlich im Herbst 2020 alles dicht gemacht wird in Asien? Gut, das ist natürlich jetzt, sagen wir mal, etwas, was man nicht jetzt der WTA direkt sofort zuschreiben sollte. Was ansonsten natürlich zu beobachten ist, ist natürlich der Mangel oder wahrscheinlich auch das fehlende Vertrauen einiger Turniere eben unter den besonderen Bedingungen jetzt diese Events auf die Beine zu stellen oder die Brüchigkeit, mit der die eben teilweise finanziert sind. Das ist höchst schwierig und gut, wenn man jetzt sich den regulären Kalender anguckt, den man spielen würde. Ja, man hätte natürlich in Neuseeland, man hätte in Australien das eine oder andere vor den Australian Open, das geht alles nicht. Ich will auch nicht jetzt, wie gesagt, alles der WTA vorhalten, denn wir dürfen jetzt einfach nicht vergessen, dass Ja, wie das auch schon ein besonderes Privileg natürlich auch jetzt einfach wieder ist, dass der Australian Open einfach stattfindet. Vielleicht kommen wir noch da drauf. Ich hab da, wenn Marcel über die Bauchschmerzen spricht, die den Event in Antalya betreffen, dann muss ich sagen, ich habe riesen Bauchschmerzen, wenn ich sehe, dass nach 7, 8 Monaten noch 25.000 bis 30.000 Australier, also Australier nicht zurück in ihr Heimatland dürfen, weil die Einreisebeschränkungen so strikt sind und nur jeden Tag eine bestimmte Anzahl von Leuten in das Land rein darf. Und dann eben doch dieses Tennisturnier irgendwie jetzt stattfindet mit Leuten, die aus aller Welt zusammen da reinfliegen. Also immer wenn ich in den letzten Tagen und Wochen unter irgendwelchen Posts der australischen Zeitungen, die Australian Open betreffen, geguckt habe, was da für Kommentare drunter waren von Leuten aus Australien. Ich meine, klar, ist das repräsentativ, ja oder nein, aber was ich gelesen habe, war nur Ablehnung. Also ich habe keinen gesehen, der sagt, toll, dass die Australian Open jetzt zu uns kommen.
Ja, na gut, unter dem Aspekt, wenn du vielleicht Verwandte hast, die nicht einreisen dürfen in ihr Heimatland, ist das natürlich was ganz Besonderes. So wie es ausschaut, Marcel, ATP Cup in der Woche vor den Australian Open plus 250er Turniere mit einem 48er Raster jeweils. Das heißt, wenn wir ATP Cup nur mit 12 Mannschaften, dort könnten also 24 Einzelspieler Matchpraxis sammeln. Wer bei diesen 250ern in der ersten Runde rausfliegt, hat im australischen Sommer genau ein Match gehabt als Vorbereitung. Auch nicht ganz frisch. Jetzt ist es allerdings so, Marcel, dass Stand jetzt und wenn die ATP wirklich streng ist, Australien nicht dabei wäre beim ATP Cup, weil der bestplatzierte Spieler der Australier, Alex de Minaur, ist Nummer 23 der Welt und da gibt es mindestens 12 besser Klassierte. Antizipierst du da so einen kleinen Wildcard-Trick der ATP oder denkst du, dass die da ganz streng sind und einfach froh sind, dann sollte der Minau halt bei einem von den 250ern mitspielen und der Kyrgios?
Hängt natürlich auch davon ab, unter welchen Bedingungen dann dieser ATP Cup gespielt wird, sprich mit wie vielen Zuschauern möglicherweise völlig vom Tisch ist. Das weiß ich nicht. Ich glaube aber, selbst für die Vermarktung dieses Events in Australien wird man da schon noch versuchen, von irgendwoher eine Wildcard zu zaubern und dann mit reinzunehmen. Ich meine, man hat natürlich in dieser Situation alle Möglichkeiten, um sich dann darauf zu berufen, zu sagen, okay, das ist eine Ausnahmesituation und wir müssen und so weiter. Doch jetzt keine Deadline mehr für die 12 Teams, die jetzt dabei sein werden. Werden es dann überhaupt die 12 sein? Wollen die dann alle oder gibt es da auch irgendeinen Grund, weil vielleicht irgendeine Nation zu dem Zeitpunkt die beiden Einzelspieler noch gar nicht zusammenbringt oder weil die sich was anderes überlegt haben, dass sie dann in der Woche vorher doch nicht. Also das, glaube ich, wird noch ein ziemliches Gewürfel, welche Teams das dann am Ende werden. Die Tatsache, dass die diese Veranstaltung aber überhaupt durchziehen, eine, die ja eine Riesenwertigkeit haben sollte eigentlich, in der Woche vor einem Grand Slam-Turnier, natürlich auch was für ein Druck auf der ATP drauf ist, ne? Diese Geschichte unbedingt vermarkten zu müssen, damit zumindest noch ein paar Cent reinkommen, nachdem ja das letzte Jahr über natürlich schon einiges verloren gegangen ist. Also es schien ja so, als wäre der ATP Cup schon relativ zeitig gekippt worden, aber man hat bis zuletzt um dieses vermeintliche Filetstück gekämpft, weil da natürlich finanziell schon eine Menge dran hängt. Und in was für einer Form das dann jetzt wirklich über die Bühne geht, das wird natürlich jetzt die nächste Frage sein, die es zu beantworten gilt.
Ja, also ich kann es mir nur so vorstellen, dass es vier Dreiergruppen gibt
Ja.
und dass man dann ein Halbfinale und ein Finale spielt, vielleicht ein Viertelfinale. Das ist ja angesetzt vom 1. bis zum 5. Februar. Das heißt,
Genau.
es wären dann noch 2 Tage Zeit, bevor die Australian Open stattfinden. Ja, und das bringt uns jetzt zur nächsten Frage, weil Marcel ja das sagt. Vielleicht gibt es manche Mannschaften, die vielleicht nicht ihre 2 Spieler zusammenbringen. Also der zweite Grieche, ich habe heute nochmal nachgeschaut, dieser Michael Pervovalarakis ist außerhalb der Top 400. Also das wäre natürlich überraschend, wenn der anreisen würde. Die Belgier sind auch nicht wahnsinnig gut aufgestellt. Also Belgien wäre jetzt die letzte Nation, die drinnen ist, mit David Goffin selbstverständlich. Aber dann der zweite wäre Kemmer Kopecky, der glaube ich 175 in etwa ist. Aber die große Frage, Jörg, vor ein paar Tagen, Roger Federer ist geehrt worden in der Schweiz als bester Sportler der letzten 70 Jahre. Man hätte ihn gerne auch als besten Sportler der letzten 700 Jahre küren können. Aber er hat dann irgendwie schon Zweifel daran aufkommen lassen, ob er nach Australien fliegt. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Zweifel mehr daraus rühren, dass er sagt, die zweiwöchige Quarantäne tue ich mir nicht an in meinem Alter, oder ob er wirklich Probleme hat. Wie beurteilst du denn die Situation um Federer? Weil da geht es ja dann auch um die Schweiz. Letztes Jahr haben sie nicht mitgespielt. Es ist möglich, dass Wawrinka ist ja, glaube ich, 17 im Moment, aber auch das würde, glaube ich, nicht reichen. Aber wenn Federer wollte, könnte er mitspielen. Wie siehst du die Federer-Situation, Jörg, im Moment?
Na, ich glaube jetzt, also ATP Cup, das ist jetzt nicht wirklich etwas,
aber wenn es in der Woche davor ist, weißt du, dass er zwei Spiele, deswegen hat er den Hauptmann Cup ja auch immer gespielt.
Eins ist richtig, es würde natürlich für ihn Sinn machen, etwas vorher zu spielen. Der Punkt ist ja der, also auch wenn man da jetzt mal wieder das etwas größere Bild anguckt und die Diskussion, die er eben über zum ATP Cup geführt hat, die führt ja auch irgendwie zu Federer, also irgendwie. Also beim ATP Cup ist es ja so, dass ich auch denke, man veranstaltet ihn, weil es natürlich auch um eine Legitimationsfrage geht. Also dass man einfach die Existenz sozusagen nachweist. Er findet jetzt irgendwie statt, weil man muss ja immer auch denken, so manche Events, die verschwinden einfach irgendwie so aus dem Bewusstsein und vielleicht dann irgendwie auch einfach mal irgendwann ganz. Ob das mit dem neuen Davis Cup, weil da würde ich mich jetzt einmal mehr, umso mehr fragen, wie steht es um diese Finanzierung für diese Veranstaltung in Madrid jemals, also mit dem Milliardenprojekt. Nein, dieses Ding wird irgendwann, ich habe es ja immer prophezeit, 5 Jahre, das ist ja verbürgt, auch hier in dieser Show. Und ich glaube, diese 5 Jahre wird es nicht geben. Das wird möglicherweise keine 3 Jahre geben. Ist egal. Also bei Federer ist es eben jetzt auch so ein Punkt, wo ich mir einfach denke, endet diese Karriere irgendwo in diesem ganzen Nebel des von Corona und Verletzung und wie unsicher er sich selber ist, das hat er ja da ausgedrückt. Also er hätte es ja nicht sagen müssen, wenn ihn das nicht beschäftigen würde. Ne? Also auf dieser Bühne hätte er auch sagen können, toll, die Ehrung und vielen Dank und ein bisschen Blabla und Smalltalk, dass er sich da derart geäußert hat, zeigt mir natürlich, dass es für ihn ein Punkt ist. Und ich glaube, ja, Australien mit all seinen Schwierigkeiten jetzt, ich halte es eher für unrealistisch, dass er da spielt. Und ich erinnere mich eben dann natürlich an auch einen Satz von ihm, seine Perspektive ist Wimbledon. Das ist klar, da will er fit sein, und wie er sich jetzt dafür in Form und Fassung bringt, das ist eigentlich die Frage. Ne? Wo kann er da vorher spielen? Was wird es überhaupt geben? Wie stehen wir im Frühjahr da? Weiß ja keiner. Ich glaube, das ist der Fixpunkt für ihn. Und es kann natürlich auch sein, dass er irgendwann beschließt und sagt, es geht einfach gar nicht voran. Und ich um meine Vorbereitung für Wimbledon und diese Phase der Saison, also Wimbledon und Olympia, würde ich jetzt klar, ne? Die gerät für mich in Gefahr. Und wenn ich jetzt, ich will ja da auch nicht hinfahren, um in der ersten Runde auszuscheiden. Also ich glaube, der Anspruch von ihm immer oft genug formuliert war, wenn ich zu einem Turnier hinfahre, muss ich das Gefühl haben, es gewinnen zu können. Da habe ich ganz, ganz große Zweifel, ob dieses Gefühl sich einstellen wird, tatsächlich irgendwann. Also ich schließe da nichts aus. Im Tennisbetrieb wäre das sozusagen der größte Kollateralschaden, den man sich vorstellen könnte, aber ist nicht ausgeschlossen.
Aber Marcel, hat es nicht im Herbst 2020, ich weiß, ich betreibe Gotteslästerung, aber hat es nicht im Herbst 2020 unter den gegebenen Umständen eigentlich ganz gut funktioniert ohne den großen Meister? Oder hat es nur deshalb gut funktioniert, weil wir alle Federisti sind, gewusst haben oder gehofft haben, er kommt wieder?
So Letzteres. Man hatte ja noch ein Ziel vor Augen
gehabt. Okay, gut.
Ein bisschen. Und das macht es schwer bis unangenehm, würde ich sagen. Jetzt nicht zu wissen, wie es weitergeht, ob es weitergeht, wie gut die Chance tatsächlich ist. Also das hat Jörg gerade ganz gut auf den Punkt gebracht. Die Ungewissheit ist da in vielen Bereichen jetzt eher ein Stück größer geworden. Der Nebel hat sich da nicht wirklich gelichtet. Und wenn jetzt tatsächlich diese großen Hartplatzturniere wegfallen im Frühjahr, mit denen Federer auf dem Weg in Richtung eines erfolgreichen Sommers oder eines erfolgreichen Karriere-Spätherbstes, wie auch immer man das sehen will, sicherlich geplant hat, dann wird das schon dünn. Also sich ohne Spielpraxis eine Sandplatzsaison anzutun, das halte ich für höchst fraglich, wenn nicht sogar für gefährlich. Das kann ich mir nicht vorstellen beim derzeitigen Stand der Dinge. Und insofern sind diese Fragezeichen leider größer geworden. Und ja, über einen gewissen Zeitraum konnte man sich hinweg retten und hinweg trösten. Und dann war da immer dieser Januar und man hat gehofft. Und jetzt, ich hab Bedenken. Und ich glaube fast, dass er sich das nicht antun wird in Melbourne. Da müsste schon sehr viel zusammenkommen.
Ja, und haben wir letzte Woche ein bisschen mit Alex Antonitsch gesprochen, der ja auch in der ATP drinnen ist. Der meinte sogar, also jetzt darüber hinaus, also nicht Federer betreffend, sondern ganz generell die Frühjahrsturniere. München ist ja Ende letzte Aprilwoche bis in den Mai rein angesetzt. Das könnte alles knapp werden. Also im Moment weiß man ja gar nichts. Und jetzt hoffen wir mal, dass die generelle Situation sich vielleicht, warum auch immer, entspannt in Deutschland. Apropos Roger Federer, ich habe heute, also nicht zum, doch es ist schon veröffentlicht auf Tennisnet, wir haben eine große Umfrage gestartet, an der netterweise auch Marcel Meinert und Jörg Almaroth teilgenommen haben, auch Jürgen Melzer, Babsi Schett, Barbara Rittner, Michael Kohlmann, Lars Übel, Tobi Summerer und noch viele Journalistenkollegen. Und ich möchte nur den Sieger unserer Umfrage, wer die größte Legende seit 1970 ist. Es ist zufälligerweise der gleiche Mann, der in der Schweiz für 70 Jahre Sportler-Dasein geehrt wurde. Und das mit ganz großem Vorsprung. Also schaut euch das bitte an. Roger Federer wurde von den Journalistenkollegen, und ich weiß, er war nicht Jörgs erste Wahl. Und übrigens aber auch nicht meine erste Wahl. Aber insgesamt, meine Wahl war Andrew Agassi.
Oh.
Für mich... Ja. Für mich war Andrew Agassi damals, da war ich also wirklich ein fanatischer Tennisfan. Und als Andrew Agassi auf die Bühne gekommen ist, habe ich mir gedacht, was ist denn da jetzt los plötzlich? Mit wie er ausgesehen hat, wie er gespielt hat, wie er über den Platz geflogen ist und dann auch seine Geschichte, dass er da den Karriere-Grand Slam macht. Und es kommt halt alles zusammen. Und das Buch auch noch, so wie er jetzt ausschaut, es ist in der Gesamtschau, ich hatte Agassi vor Borg und Federer, Jörg. Kannst du damit leben?
Es ist ja höchst subjektiv.
Ja, natürlich. Und
ich habe versucht, meine Subjektivität zumindest bis zu einem gewissen Grad aufzugeben, weil für mich natürlich auch einfach jetzt altersbedingt und von so einfach ja von der zeitlichen Entwicklung natürlich Björn Borg das Maß aller Dinge eigentlich hätte sein müssen. Ja, und dann habe ich mir natürlich vorgestellt, wer hat jetzt auch über das Tennis hinausgewirkt, wer hat Dinge verändert und ja, also einfach irgendwelche Maßstäbe gesetzt, an denen man sich heute auch noch und jetzt nicht nur, und da war für mich Arthur Ashe fast bedingungslos die Nummer eins und Federer eben aus seiner ja, unglaublichen Wirkung über die letzten, von der jüngeren Vergangenheit bis zur Gegenwart und Borg auf Platz 3, Agassi habe ich auf 4 gesetzt, ich habe es mir gerade nochmal angeguckt. Ja, also wie gesagt, man soll sich ja auch nicht ganz von seiner Subjektivität da verabschieden und Andre Agassi, meine Goethe, also da sind wir ja schon, das ist auch schon wieder ein Punkt, über den wir jetzt eine Stunde diskutieren könnten, weil wir reden tatsächlich immer jetzt Federer, Nadal und die Goldene und die und das Ultimative und ich meine Agassi, Becker und so weiter in den 90ern, sie waren kein Deut kleiner in ihrer Zeit und so weiter, aber wie gesagt, das ist eine ganz andere Geschichte und ja, aber das ist ja spannend. Über nichts kann man sich ja
natürlich
vortrefflicher unterhalten als darüber. Und ja, also.
Pass auf, ja.
Wann werden die Ergebnisse eigentlich veröffentlicht?
Also, das Gesamtergebnis ist schon da und die Detailergebnisse morgen. Aber ich darf noch ganz kurz Lob und Tadel aussprechen für Marcel Meinert. Lob. Weil er Arthur Ashe in seine Aufzählung mit eingeschlossen hat. Aber ganz, ganz großer Tadel. Marcel, ich schaue mir deine Liste jetzt nochmal von vorne bis hinten, von hinten bis vorne an. Kein Andrew Agassi. Was ist da los, Marcel?
Du kannst ja Tage über dieser Liste verbringen und dann nochmal gucken, wer hat wie und was, woran machst du es jetzt fest? Und klar, wenn ich jetzt im Nachhinein drüber philosophiere, dann hätte der da auch möglicherweise irgendwie, aber boah, es ist so schwer. Wenn ich euch jetzt so zuhöre, dann wahrscheinlich, aber du müsstest jetzt auch wieder überlegen, wen ich dann da rausnehme. Und es ist so schwer. Es gibt für jeden
also,
so.
Eins muss man ja wirklich sagen. Also das Das steht für mich unverbrüchlich fest. Also dass Andre Agassi, und ich erinnere mich wirklich an das Jahr 1998, und alles, was ja auch da in dem Buch verbrieft ist, also in welcher Lage er sich da befunden hat und so weiter in jeder Beziehung, und auf Platz 140 der Welt runtergerauscht ist und sich aus der Lage erstens also mal dadurch zu befreien, dass also Herr Agassi, man stelle sich es mal vor, also auf heutige Verhältnisse
Ja,
bezogen, dass
zum
der
Challenger
Agassi
fährt.
da plötzlich bei
Ja.
Challenger-Turnieren in der Pampa aufgetreten ist. Und für sich ja völlig nüchtern festgestellt, ich muss einfach Spiele gewinnen. Ich muss also, wenn ich zurückkommen will, muss ich zu meinen Anfängen zurück. Ne? Also irgendwie zu meiner Kindheit als Teenager auf irgendwelche Turniere. Und dann 1999 die French Open, also ausgerechnet die French Open, ne? Die für so viele ja eben dieses Monstrum waren, dieses Turnier zu gewinnen und danach noch jenseits seiner 30er, also eine Wahnsinnsbilanz aufzuzeigen, das ist. Es ist irgendwie schon das größte Comeback, das es im Tennis jemals gegeben hat für mich.
Ah, ist das schön. Man könnte noch weiter. Wenn ich auch sehe, ich habe Arthur Ashe, ja, ich habe ihn schlicht und ergreifend vergessen, aber Jörg hat natürlich völlig recht. Und bei den Frauen, gut, zu den Frauen kommen wir ein andermal, aber Jörg, da sind wir bei Nummer 1, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe, auf demselben Dampfer. Aber dazu vielleicht ein andermal. Danke, Marcel Meinert, danke, Jörg Almaroth, das war's, die Big Show 487, Sportradio 360.